Stefan Streit ist jetzt schon seit der Gulasch-Programmiernacht 2018 eigentlich Stammgast, würde ich mal behaupten. Noch nicht ganz Inventar, aber Stammgast. Seitdem beschäftigt er sich mit der elektronischen Patientenakte und wie sie sich auf seinen Alltag als Hausarzt auswirkt, um das ein bisschen mehr in die breitere Öffentlichkeit zu tragen, damit ja, die Lebensrealität von den Menschen, die damit konfrontiert werden und arbeiten müssen, auch ein bisschen mehr in die Diskussion kommen können, dass man einfach auch gesellschaftlich darüber reden kann, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und deswegen einen herzlichen Applaus für Stefan Streit.
Ja, vielen Dank für den warmen Empfang. Mein Name ist Stefan Streit. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und sich für meinen Vortrag interessieren. Es geht um die geplante elektronische Patientenakte, die EPA, das Phantom der Digitalisierung in der Medizin. Warum Phantom? Ganz klar, weil egal wen man fragt, man bekommt sie immer anders beschrieben. Das Ziel des Vortrags wird sein, dass ich gerne das Thema aufbereiten möchte für die öffentliche Diskussion. Das wurde gerade schon gesagt. Und dabei geht es natürlich um die Sicht des Arztes, um meine Sicht auf das Ganze. Und ich werde das im Vortrag mit Originalzitaten belegen, ich werde Quellen anfügen und ich werde für eine schnelle Kontexteinordnung und auch für einen Faktencheck QR-Codes aufbringen, damit man das ganz schnell nachvollziehen kann, was ich hier so erzählt habe. Die Kommunikation um die EPA ist eine Gemengelage aus Fakten, alternativen Realitäten und Fiktionen. Wir werden diese drei Tagesordnungspunkte heute hier zusammen abarbeiten. So soll sie werden. Ich kann das jetzt hier nicht alles wiederholen. Ich werde am Ende des Talks so eine Übersichtsseite auch mit QR-Codes geben, wo man diese Themen vertieft sich nochmal nachschauen kann. Das ist ein Schnellzugriff. Hier möchte ich nur sagen, die elektronische Patientenakte, rot, und die Arztakte, grün, die in der Praxis liegt, das ist ein doppeltes Datenlager. Und das ist, worauf es ankommt. Es werden ständig die Daten von dem einen in den anderen und umgekehrt verschoben. So sieht das dann in der Realität aus. Die elektronische Patientenakte soll aus verschlüsselten PDF-Dokumenten bestehen, die entlang einer Zeitleiste angeordnet sind. Das Problem ist, dass diese verschlüsselten PDF-Dokumente nicht durchsucht werden können, weil sie natürlich verschlüsselt sind. Damit sie überhaupt suchbar sind jenseits des Datums, werden sie mit sogenannten Metadaten hier rechts suchfähig gemacht. Da steht dann zum Beispiel der Name des Arztes, wann sie erstellt sind und so weiter, ein paar Kriterien extra. Und das bringt natürlich so seine Probleme mit sich. Das könnte zum Beispiel so ein PDF am Ende einer Sprechstunde sein. Wir stellen uns vor, ich habe als Arzt meine ganze Arbeit gemacht mit dem Patienten und jetzt haben wir dieses Informationskonglomerat. Und nach der Befragung mit dem Patienten oder der Patientin ist herausgekommen, dass er oder sie vor einer Woche Geschlechtsverkehr unter Alkohol- und Drogenkonsum hatte und nicht sich daran erinnern kann, ob dabei ein Kondom verwendet worden sei und jetzt seit 3 Tagen Schmerzen beim Wasserlassen. Die körperliche Untersuchung ist nicht so wichtig. Wir machen 2 kleine Untersuchungen, eine Urinuntersuchung direkt in der Praxis und einen Abstrich, weil wir den Verdacht auf eine Chlamydieninfektion haben. Das wird später nochmal wichtig im Verlauf des Talks. Also wir haben eine Untersuchungsergebnis sofort vorliegen, 1 kommt später. Wir werden mit dem oder der Patientin diskutieren, welche Ursachen das möglicherweise haben könnte. Es könnte ein Harnwegsinfekt sein, es könnte aber natürlich auch ein Chlamydieninfekt sein. Da das ein ungeschützter Geschlechtsverkehr war, werden wir über eine mögliche Schwangerschaft sprechen müssen, wenn es sich um eine Frau handelt. Wir werden über ein HIV-Infektionsrisiko reden. Wir werden vielleicht den gefährlichen Konsum thematisieren und ob nicht vielleicht zwischendurch Dritte hätten angesteckt sein können. Da in diesem Zusammenhang in der Regel eine Antibiotikatherapie erforderlich ist, werden wir Allergien befragen, auch das werden wir ablegen, die Diagnose spielt jetzt hier keine Rolle. Wir werden einen Behandlungsplan erstellen, wahrscheinlich ein Rezept machen und sozusagen den Patienten nochmal einbestellen, um mit ihm den Abstrich zu bestellen. Das Ganze ist gedanklich gegliedert, so wie die Farben jetzt hier sind. In der Realität sieht das aber so aus. Das ist ein Fließtext, der zwar gedanklich gegliedert ist, aber nicht digital. Das sind keine Textgruppen oder sowas. Wenn hier etwas eingestellt wird, dann immer alles. Es geht immer alles einstellen oder nichts einstellen. Hier wird nicht ausgewählt, hier kann man nicht auswählen. Und jetzt kommen wir zur EPA-Befüllung, Punkt 2 unserer Tagesordnung. Und damit wir uns mal ein bisschen klar darüber werden, wie das denn werden soll, fragen wir mal die, die das sozusagen konstruiert haben. Das ist die Gematik, das ist die Betreibergesellschaft dieser ganzen digitalen Infrastruktur. Und hier kommt der Geschäftsführer zu Wort. Und es geht um die Befüllung. Und das Versprechen ist immer, das soll automatisch laufen. Und er hat Folgendes gesagt. Gleichzeitig verspricht der Interimsgeschäftsführer der Gematik, Florian Hartke, in einem Interview mit der Ärztezeitung, dass die für das kommende Jahr geplante Patientenakte ohne zusätzliche Mausklicke auskommen soll. Entscheidend ist, die EPA darf für alle Ärzte darf den Ärzten keine Mehrarbeit machen, sondern soll ab ihrem Start einen Mehrwert stiften, so Hartke im Gespräch. Dabei sollen die Prozesse so gestaltet werden, dass notwendige Handlungen durch den Arzt oder die Ärztin intuitiv erfolgen und eben nicht extra Klicks entstehen, um Daten hoch oder runter zu laden. Auch das Hochladen neuer Behandlungsdaten soll perspektivisch automatisch laufen. Wir werfen zur Sicherheit noch mal einen Blick in die Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums von 2023, wo die elektronische Patientenakte ein zentrales Element ist. Auf Seite 25 wird genannt als Qualitätskriterium für Daten, wenn sie automatisch übertragen wurden. Und außerdem sollen diese Daten aus Behandlungssituationen automatisiert in die EPA übertragen werden. Und wir verpflichten alle Leistungserbringer, also alle Ärzte, zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur, TI, und erweitern die Möglichkeiten der automatischen Befüllung kontinuierlich. Soweit klar. Und damit wir wirklich sicher sind, schauen wir uns noch mal an, was der Abteilungsleiter beim Bundesgesundheitsministerium gesagt hat, der für die elektronische Patientenakte zuständig ist. Herr Sebastian Zilch, wieder in der Ärztezeitung, relativ aktuell, 24.04.24. Falls ein Versicherter Ende des Jahres nicht widerspreche, wenn die Krankenkasse die Aufklärung zum Opt-out per Brief rausschickt, füllt sich die Akte von ganz allein und ohne das Zutun der behandelnden Ärzte und der Patienten. Fragen wir mal bei der Industrie nach, wie die das sehen. Dann finden wir hier bei einem Anbieter, der in der Telematikinfrastruktur Komponenten liefert, folgende Quelle. Die Übertragung der Daten aus dem PVS, das ist das Praxisverwaltungssystem in den Praxen, in die EPA, geschieht laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung nicht automatisch, sondern wird von den Behandelnden bewusst angestoßen. Und da Sie dies hier auf die ärztliche Selbstverwaltung beziehen, habe ich der ärztlichen Selbstverwaltung mal geschrieben und habe gesagt, Leute, was meint ihr? Und die haben tatsächlich geantwortet und haben mir geschrieben, unabhängig davon werden diese Daten nicht automatisiert in die EPA übertragen, sondern müssen von den Vertragsärzten, also von mir zum Beispiel, gesondert eingestellt werden. Sie sehen, das ist eine unbefriedigende Situation. Automatisch gleich nicht automatisch, ja gleich nein. Und jetzt kommt der 15.01.2025. Das ist der Tag, an dem die elektronische Patientenakte verpflichtend eingeführt wird. Es ist Winter, es ist Grippewelle, sind volle Wartezimmer. Und jetzt befüllen wir die EPA. Der Patient war gerade in der Sprechstunde. Das ist derselbe Befund, den wir eben hatten. Und wir sind am Ende meiner eigentlichen ärztlichen Arbeitszeit. Und jetzt nehmen wir dieses ganze rote Paket und stellen das nur noch schnell in die EPA. Und da ist es. So liegt das rote Dokument jetzt in der EPA. Wir müssten noch ein paar Metadaten eingeben, also ganz ohne Klicks geht es doch nicht, aber wir wollen nicht kleinlich sein. Und ja, war doch einfach, oder? Wir sind fertig, der Vortrag ist vorbei. Leider nein. Ich hoffe, dass nur leider nein, dass wir noch nicht fertig sind. Also, das muss vor jeder EPA-Einstellung jeder Patient befragt werden, ob er eine EPA hat. Das mag jetzt trivial klingen, aber auf diese Antwort kann es natürlich zwei Antworten geben oder vielleicht sogar drei, aber zwei auf jeden Fall. Und die schwierigere Antwort wäre natürlich, wenn der Patient sich für ein Opt-out entschieden hat, dass er sagt, ich will keine EPA, weil ich traue dem ganzen Braten nicht, dann hat er keine EPA. Und dann bin ich als Arzt verpflichtet, den Patienten darüber aufzuklären, dass er in Zukunft schwerwiegende Behandlungsfehler erleiden wird, weil da natürlich nicht in die EPA seine ganzen Behandlungsdaten übertragen werden und mögliche andere nach mir behandelnde Ärzte auf diese Informationen dann natürlich nicht zugreifen können. Das bedeutet einige zusätzliche Tastendrücke und eigentlich zusätzliche Klicks, weil ich muss erstens diese Aufklärung machen, dann muss ich dokumentieren, dass, was ich aufgeklärt habe und dass ich aufgeklärt habe. Und ich muss dokumentieren, wie der Patient darauf reagiert hat. Und das geht darauf zurück, dass es ein Rechtsgutachten gibt, was die Gematik in Auftrag gegeben hat, wie diese elektronische Patientenakte zu bedienen ist. Und da steht das genau drin. Für die, die sich eingehender damit beschäftigen wollen, die können das hier später nachlesen. Da unten ist die Quelle. Ich überspringe das jetzt. Ich stelle das nur als Ressource zur Verfügung. Jetzt kommen wir zur Version 2. Der Patient könnte natürlich sagen, ja, ich habe eine elektronische Patientenakte. Dann sieht das aus, als wäre es einfach. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil auch in dem Rechtsgutachten steht drin, ich bin als Arzt verpflichtet, den Patienten darüber aufzuklären, welche Dokumente ich eingestellt habe und mit welchen Metadaten. Auch das muss dokumentiert werden. Einige Tastenklicks, einige Tastendrucke. Okay. Steht auch wieder in dem Rechtsgutachten, kann man nachlesen, ist jetzt hier nicht so wirklich wichtig. Und dann gibt es noch so ein paar besondere Fälle, wo ja, man darüber nachdenkt, ob diese Daten nicht vielleicht stigmatisierend sein könnten. Und diese stigmatisierenden Daten hat man sich überlegt, das ist jetzt auch so ein Gesetz, das könnten bei Geschlechtserkrankungen sein, das könnten im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch und mit psychischen Erkrankungen. Und wenn so etwas in den Daten enthalten ist, dann bin ich als Arzt gehalten, den Patienten darüber aufzuklären, dass das da drin steht und ob er das wirklich in seine elektronische Patientenakte übertragen haben möchte. Und Sie können sich vorstellen, jedes Mal fragen, was er sagt und das dann in die Akte eintragen und ein paar Klicks, ein paar Tastendrucke für jedes Item extra. Geschlechtserkrankung, Sie haben schon gesehen, das, was hier im roten Text stand, das trifft hier alles natürlich drauf zu. Ja? Kommen wir gleich noch zu. Geschlechtserkrankungen sind ziemlich viele. Das fängt an bei Herpes simplex, über Kondylome, über Trichomonaden, Chlamydien. Das ist eine riesige Latte. Am Ende steht dann HIV und Gonorrhoe. Das betrifft Hausärzte, Hautärzte, Urologen und ja, Frauenärzte, nur mal so roundabout und noch am Ende natürlich viele. Und das ist ein ständiges Thema in der Sprechstunde. Bei Schwangerschaftsabbrüchen könnte man denken, na, ist ja relativ selten. Aber bei jeder dritten Schwangerschaft wird mittlerweile ein Pränataltest gemacht auf Erberkrankungen. Und da muss man ehrlich sein, jede Frau, die das macht, hat im Hinterkopf, dass sie möglicherweise diese Schwangerschaft nicht zu Ende bringen wird. Das heißt, jede Schwangerschaft in der Frühschwangerschaft ist letzten Endes eine potenzielle Abtreibung. Und das wird man aufklären müssen. Und die psychischen Erkrankungen, der Umfang ist riesig. 7% aller Arbeitsunfähigkeitsmeldungen beziehen sich auf psychische Erkrankungen. 45% aller Hausarztkonsultationen beziehen sich auf psychische Erkrankungen. Und 100% aller psychiatrischen und psychotherapeutischen Konsultationen beziehen sich auf psychische Erkrankungen. Das heißt, jedes Mal muss dann dieser ganze Apparat hier bedient werden. Und immer daran erinnern, PDF-Dokument, alles oder nichts. Das sind wieder sozusagen die Details für die, die da tiefer drin einsteigen wollen. Ein kleines Wort noch zu psychischen Erkrankungen. In Deutschland ist nur das eine Diagnose, was im ICD-Katalog der Diagnosen aufgenommen ist. Und das ist ein amtliches Verzeichnis, was alle validen Diagnosen sozusagen versammelt. Und das ist alphabetisch sortiert und im Kapitel F befinden sich die psychischen und psychiatrischen Diagnosen. Da findet man zum Beispiel so etwas wie psychische Verhaltensstörung durch Tabak, schädlicher Gebrauch, gleich Zigarettenrauchen. Das betrifft 15,8 Millionen Menschen in Deutschland. Psychische Verhaltensstörung durch Alkohol, schädlicher Gebrauch, also zu viel Alkoholkonsum, das betrifft 9 Millionen Menschen in Deutschland. Dazu kommen natürlich die Klassiker, Depression, Angst und so weiter, was man alles haben möchte, Psychose und Drogenkonsum, Cannabis. Es gibt weitere Fälle, die aufgeklärt werden müssten, bevor die Daten in die EPA übertragen werden dürfen, nämlich immer dann, sozusagen, wenn kein EPA-Zugriff möglich ist. Auch das gibt es natürlich. Das wäre immer dann der Fall, wenn der Patient seine Gesundheitskarte nicht dabei ist, die den Schlüssel darstellt, mit dem ich als Arzt sozusagen im Beisein des Patienten diese Akte überhaupt öffnen und befüllen darf. Hat er die nicht dabei und hatte er sie auch den letzten Mal nicht dabei, weil er schon länger nicht mehr da war, kann ich nicht darauf zugreifen. Das muss ich dem Patienten erklären, dass diese Akten natürlich dann nicht übertragen werden können und dass da möglicherweise Kollisionen auftreten können. Es gibt natürlich vielfältige Hard- und Softwareprobleme in unseren Praxen, die da immer mal zu einem Ausfall führen können. Und die Telematik-Infrastruktur, das digitale Internet, dieses im Medizinbereich. Auch das fällt schon mal aus. Minutenweise, stundenweise, manchmal auch monatelang, weil dann irgendwelche Großschadenslagen herrschen, die dann nicht repariert werden wollen, weil sich dafür keiner zuständig fühlt. Auch das muss letzten Endes alles vermerkt sein, damit der Patient natürlich weiß, was da im Hintergrund alles passiert und dass es möglicherweise Probleme geben könnte. Das ist sozusagen wieder die Quelle für die Experten, die sich mit dem Themenkomplex beschäftigen wollen. Das überspringen wir jetzt hier. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Ein ganz heißes Eisen ist, unser Patient oder unsere Patientin ist nach Hause gegangen, hat das alles einstellen lassen und liest das nochmal so durch, was in der elektronischen Patientenakte steht und stellt dann plötzlich fest, oh Mann, da steht ja drin, ich habe unter Alkohol, Drogenkonsum, ungeschützten Geschlechtsverkehr und mich auch noch angesteckt. Das möchte ich aber nicht drin haben. Also jetzt kommt sie wieder zu mir oder er zu mir und sagt, Doktor, hol das raus. Die Juristen raten dringend davon ab, weil wenn man das Dokument rausnimmt, fehlt das natürlich wieder. Und wenn man das aber unbedingt machen will, weil der Patient das möchte, muss ich ihn darüber aufklären, was es für Konsequenzen hat, muss das dokumentieren, muss das eintippen und klicken. Auch hier wieder die entsprechende Rechtsquelle aus dem Rechtsgutachten. Und wenn zum Beispiel Genomuntersuchungen in die elektronische Patientenakte eingespeist werden sollen, und das Problem ist, dass das Bundesgesundheitsministerium und auch die EU-Kommission möchten, dass Genominformationen und auch ganze Genome am liebsten, ja, ganze komplette human genetische Genome, möchte man gerne in der EPA sehen, weil dann kann man so gut forschen damit. Sollen bis zu 10 Millionen 2025 da eingespeist werden. Aber jedes Mal, wenn man das machen möchte, und da braucht man noch nicht mal ein ganzes Genom, sondern es können auch einzelne Genuntersuchungen sein, die zum Beispiel bei Menschen mit Thrombosen, da wird dann geguckt, gibt es da eine genetische Neigung, dass man Thrombosen hat. Es gibt bei Menschen mit Rheuma, gibt es so ein HLA-B27, das ist so ein spezieller Parameter, der bestimmte Erkrankungen begünstigt. Auch wenn man so etwas hat, das kann man natürlich in die EPA einstellen, aber wenn man das täte oder wenn man das machen möchte, muss man nicht nur darüber aufklären, sondern man muss sich eine explizite Einwilligung holen. Das heißt, ich muss dem ein Blatt vorlegen, wo ich sage, bitte unterschreib mir das, weil das hat eine hohe Tragweite für dich, für deine Kinder, für deine Enkel. Und wenn du das wirklich möchtest, dann unterschreib mir das bitte. Oder ich brauche eine Zustimmung über ein anderes elektronisches Äquivalent. Sie können sich vorstellen, das macht einige zusätzliche Tastenkonklicks. Davon abgesehen, dass diese Laborparameter häufig in riesigen Kumulativbefunden vorliegen und es nicht so einfach ist, die immer so auf die Schnelle mit einem Blick zu identifizieren, wenn man die dann sucht, um sie dann sozusagen als Gendiagnostik zu identifizieren, ohne dass man da jetzt inhaltlich damit befasst ist als Arzt. So, das ist jetzt eine ziemlich große Checkliste gewesen und eigentlich braucht man dafür ein Checklistentool. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, wird sich zukünftig an jede Sprechstunde anschließen, bevor das in die EPA geht. Für einen Patienten war das jetzt die ganze Zeit. Jetzt kommt aber die Königsdisziplin. Das ist die EPA für unter 18-Jährige. Weil unser Patient könnte ja 16 oder 17 Jahre alt sein. Und dann ist er natürlich nicht volljährig, aber der ist natürlich entscheidungsfähig oder möglicherweise entscheidungsfähig. Und zum Glück gab es hier einen wunderbaren Vortrag von Herrn Professor Gödecke. Der ist Richter am Bundesgerichtshof und Medizinrechtler. Und der hat da wirklich das mal sehr schön dargestellt. Hier unter den QR-Codes kann man sich das anschauen. Da hinten stehen immer die Quellen, darunter steht die Minutenzahl. Da kann man direkt ansteuern. Das Problem ist nämlich, dass der Bundesgerichtshof kein Urteil gefällt hat, wer als einwilligungsfähig gilt, wenn er minderjährig ist. Und es gibt dazu auch kein Gesetz. Das heißt, das muss evaluiert werden. Das heißt, das muss vom Arzt jedes Mal neu geklärt werden. Und man kann sich vorstellen, wenn man sowas klären muss, dann muss man das aufschreiben, weil man muss ja dokumentieren, auf welcher Grundlage man den jungen Mann oder die junge Frau für einwilligungsfähig hält oder eben auch nicht. Weil andersrum ist es so, wenn ich denjenigen für einwilligungsfähig halte, brauche ich nicht die Eltern hier in der Sprechstunde. Wenn ich aber der Meinung bin, der ist nicht einwilligungsfähig, weil der versteht das nicht, was ich ihm erzählen will, dann muss ich die Eltern ranzitieren. In anderen Fällen, zum Beispiel bei der Masernimpfung oder bei der Pille danach, da gibt es ja durchaus schon mal Diskrepanzen zwischen der Meinung der jungen Menschen und der Eltern. Da hat der Bundesgerichtshof ganz klar gesagt, wenn der Arzt zu der Einschätzung kommt, dass der junge Mann oder die junge Frau einwilligungsfähig ist, dann spielt das Sorgerecht keine Rolle mehr. Dann kriegt er die Pille danach oder die Masernimpfung. Das ist aber eine andere Situation. Sowas haben wir hier natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt hier überlegen, ob wir überhaupt irgendwas in die elektronische Patientenakte einstellen, ja oder nein, dann muss ich mich davon vergewissern, versteht er die Tragweite dessen, was da gerade passiert. Und wie gesagt, Drogenkonsum, Alkoholeinfluss, ungeschützter Geschlechtsverkehr. Das Ganze potenziert sich, wenn der Minderjährige getrennt lebende Eltern hat. Das heißt, wir es mit einem geteilten Sorgerecht zu tun haben. Das ist immerhin, sind 1% aller Kinder, 115.000. Hier gibt es verschiedenartigste Verschwiegenheitspflichten mit maximaler Komplexität, Familiengeheimnisse, nicht bekannte Adoption, uneheliche Kinder und so weiter und so weiter und so weiter. Herr Professor Gödecke hat das mal durchdekliniert als das Problem der geteilten Wissenssphären. Ich lese nur zwei davon vor, der Rest erschließt sich dann. Welche von Minderjährigen erlangten Informationen über den Minderjährigen dürfen Eltern sehen? Welche von Minderjährigen erlangten Informationen über die Eltern dürfen Eltern sehen? Sie können sich vorstellen, das ist relativ komplex. Also, wir kommen nochmal zum Schluss. Unter 18-jährige Ehepaar, automatisch geht hier gar nichts. Dabei muss man sich Folgendes vormachen. Das ist ja nicht einfach nur eine banale Checkliste, wo man irgendwelche Klicks abhakt, sondern jeder einzelne Klick, der hier gesetzt wird, geht mit einer großen medizinischen Verantwortung einher, weil wenn da was schief läuft, dann landet was in der EPA, was diese Eltern-Kind-Beziehung maximal belastet, was eigens Erkrankungen nach sich ziehen kann, einfach nur, weil da etwas falsch gemacht wurde. Und juristisch ist natürlich jedes Mal das Problem, dass das im Grunde genommen ein Bruch der Schweigepflicht ist, wenn da was in die Hose gegangen ist. So, jetzt haben wir alles abgearbeitet. Und meinen Sie, jetzt kann es losgehen? Ein letzter Klick? Nein. Wir haben noch eine Sache vor uns. Die Sprechstunde, die Arztakte, die Patientenakte, die ich ja in meiner Praxis führe, da steht ja so alles drin, was ich für wichtig halte. Und davon gehört aber nicht alles in die elektronische Patientenakte. Nämlich, da stehen auch Sachen über Dritte drin. Und ja, die enthalten auch immer wieder mal löschpflichtige Daten. Also, wir müssten die Daten im Grunde genommen kuratieren. Schwärzen können wir sie eigentlich nicht, aber wir müssen im Grunde überlegen, was davon darf rein. Zum Beispiel, da stehen Telefonnummern drin, wenn ich mit irgendwelchen Angehörigen telefoniert wird. Da stehen Informationen über Familienangehörige drin, die ich in Behandlungsprozesse mit einbezogen habe, die vielleicht auch Teil des Krankheitsproblems sind. Wenn der Patient mir berichtet, dass er von seiner Ehefrau geschlagen worden ist, dann steht da zwar nicht der Name der Ehefrau drin, aber es ist ja klar, an dem Tag, wer mit wem verheiratet war. Also sowas möchte man vielleicht nicht, kann man nicht in die EPA übertragen. Das Gleiche gibt es für Arbeitgeber, das gibt es für Vorgesetzte, das gibt es für Kollegen, das gibt es für andere Ärzte. Also das muss geklärt werden. Das muss aus dem Datenkonvolut sozusagen eigentlich entfernt werden. Und es muss bedacht werden, ob das in die EPA darf. Das war jetzt der kleinere Teil. Und jetzt brauche ich nochmal Ihre ganze Aufmerksamkeit, weil jetzt treffen zwei juristische Normen auf zwei Konstruktionsprobleme der EPA, die wir schon kennen. Aber das ist ein echter Leckerbissen für Freunde des Datenrechts. Ja. Und das ist keine Übertreibung, wenn ich sage, eigentlich ist das ein digitales Armageddon. Aber der Reihe nach. Wir haben diese vier Fakten, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen. Es gibt eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist von Dokumenten, die in Arztpraxen erzeugt werden. Das ist üblicherweise 10 Jahre. Ich will es nicht so kompliziert machen. Und die wird geregelt durch das bürgerliche Gesetzbuch. Da bin ich verpflichtet, diese Sachen 10 Jahre aufzubewahren. Daraus leitet sich aber, wenn diese 10 Jahre um sind, eine Löschpflicht ab auf Basis der DSGVO, die sagt, Doktor, du kannst das nicht alles ewig aufbewahren, das muss auch mal weg irgendwann. Und jetzt haben wir folgendes Problem, dass es kein Gesetz gibt, was sagt, wann diese 10-jährige Löschfrist, wann die beginnt. Es gibt kein Gesetz und kein Urteil dazu. Und ich habe mal einen Blick in die Rechtskommentare werfen lassen mit einem fachkundigen Kollegen. Und da haben wir gefunden, dass bei 6 verschiedenen Rechtskommentaren diese 10-jährige Löschfrist nach dem Ende eines Krankheitsvorgangs beginnt. Das heißt, wenn jemand, wie bei uns hier, ein Brennen beim Wasserlasten hat, nach 10 Jahren ist Schluss, weil das hat ja keinen Bezug in die Gegenwart, dann müssten diese Daten zum Beispiel gelöscht werden. Wenn aber zum Beispiel da etwas von einer Penicillinallergie drinsteht, also eine Antibiotikaallergie, die hat ja einen Bezug zum Gegenwart. Das heißt, wenn ich dem Patienten jetzt irrtümlicherweise eine Penicillin-Tablette gebe, dann bekommt er einen schweren allergischen Zwischenfall. So etwas darf ich auf keinen Fall löschen. Das heißt, wir sehen in unterschiedliche Aspekte, da beginnt die Löschfrist und endet unterschiedlich. Und genau zu diesem Schluss kommen 3 der 6 Rechtskommentare, die sagen, immer wenn so ein Krankheitsvorgang endet, dann 10 Jahre, dann kann das weg. Es gibt einen Autor, der sagt, nee, das Ende, sozusagen die Löschfrist beginnt 10 Jahre nach dem letzten Arzt-Patienten-Kontakt. Das heißt, der Patient kommt nicht mehr in die Praxis, dann lagert man die Sachen noch 10 Jahre ab und dann kann man die theoretisch wegtun. Das ist sozusagen die Details, wo man das alles nachlesen kann. Und jetzt trifft auf diese schon ohnehin komplexe Situation die Frage, welche Daten müssten überhaupt in die EPA übertragen werden? Und das ist gesetzlich festgelegt. Verbirgt sich hinter diesem harmlos erscheinenden Satz medizinische Daten aus der konkreten aktuellen Behandlung. Was ist das denn jetzt? Und jetzt kommen wir auf den Abstrich und die Urinuntersuchung ganz von Anfang zurück. Wir haben die Urinuntersuchung in der Sprechstunde gemacht. Die Ergebnisse liegen sofort vor, das ist einfach. Das sind medizinische Daten aus der konkreten aktuellen Behandlung. Den Abstrich haben wir auch gemacht, aber der liegt in 1 oder 2 Tagen vor. Der Patient ist gar nicht da. Die Sachen kommen in die Praxis und sind das jetzt Daten aus der konkreten aktuellen Behandlung? Wir würden sagen, ja. Es gibt aber andere Untersuchungen, wo ich vor 3 Monaten eine Überweisung geschrieben habe für eine Magenspiegelung. Der Patient geht zum Facharzt, da wird dann nochmal 3 Monate später die Untersuchung gemacht und dann kommt irgendwann nochmal 4 Wochen später der Brief zu mir, also nach vielleicht einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Ist das dann noch Daten aus der aktuellen medizinischen Behandlung? Und noch schwieriger wird es bei Impfungen. Bei Impfungen sind gerade immer die Daten wichtig, die älter als 10 Jahre sind. Weil bei einer Tetanus-Impfung müsste ich neu impfen, wenn die alte Impfung länger als 10 Jahre her ist. Das heißt, gerade das sind die wichtigen Daten. Die dürfen natürlich nicht gelöscht werden. Und diese Daten sind älter als 10 Jahre. Man müsste darüber diskutieren, ob man sie löschen müsste. Und sie haben trotzdem einen Bezug zur Gegenwart und ich darf sie nicht löschen. Und das alles befindet sich in Mischung häufig in irgendwelchen Arztdokumenten. Und das trifft jetzt auf die Vorstellung, man möchte das automatisch übertragen. Das haben wir schon besprochen. Und das Ganze eben im Kontext unseres PDF-Problems. Man muss sich klar machen, dass wir es hier mit einem Konglomerat aus aufbereitungspflichtigen und löschpflichtigen Daten in den Arztpraxen handelt. Und wenn wir sagen, wir wollen das jetzt hier automatisieren, wir machen keinen zusätzlichen Aufwand, keinen zusätzlichen Klick, dann verstoßen wir systematisch gegen das bürgerliche Gesetzbuch, weil wir nicht richtig aufgeklärt und nicht dokumentiert haben. Wir verstoßen systematisch gegen die DSGVO und wir verstoßen systematisch gegen das Strafgesetzbuch, weil da steht nämlich die Schweigepflicht drin. Wenn wir das richtig machen wollen, so wie wir das eigentlich machen müssten wahrscheinlich, müssen wir diese ganze Checkliste, die wir eben am Anfang hatten, abarbeiten und mit ganz vielen Klicks und ganz vielen Tastendrucken uns da durcharbeiten, die Daten noch kuratieren auf Daten über Dritte, auf löschpflichtige Daten, uns dann überlegen, was dann übertragen wird. Und ich prophezeie, dass wenn wir das tun würden, dass wir dafür mehr Zeit bräuchten als für die eigentliche Patientenbehandlung. Und mir ist nicht klar, wie dann eine Patientenversorgung überhaupt noch gewährleistet sein sollte. Zum Abschluss dieser ganzen Geschichte lese ich jetzt noch mal was vor, was der Professor Gödecke in seinem Vortrag, auch das kann man hier unten mit dem QR-Code unter Minute 56 nachgucken, gesagt hat zur elektronischen Patientenakte im Kontext der Minderjährigen. Das gilt aber, das werden Sie gleich sofort verstehen, sofort auch für alle anderen Patienten. Technisch halte ich das alles für kaum denkbar, wie das realisiert werden kann. Vor allem, Sie würden ja den jeweiligen Leistungserbringer, so bezeichnen uns Ärzte immer, hoffnungslos mit der Frage überfrachten, vorauszusehen, was könnte für wen, wann, in welcher Situation relevant sein. Also die Frage, die ich normalerweise als Psychiater löse, wenn jemand Einsicht in die Akte haben will, Ich überlege, was schwärze ich nicht, was gebe ich raus, was lasse ich. Das müsste ich jetzt schon immer antizipiert gewissermaßen mir überlegen, bevor ich überhaupt etwas in die EPA einstelle. Also ich glaube, da ist es naheliegender, dass die Lösung hier sein könnte, dass Primärdokumentation und EPA in deutlich großem Abstand geführt werden. Und das in Volldokumentation, dass in der EPA weitaus weniger Informationen enthalten sind, die so in die Details gehen. Das heißt weiterhin Volldokumentation in der Primärdokumentation, also in der Arztpraxis, mit zurückhaltender Überführung in die EPA. So, dass auch weiterhin erst nachträglich entschieden wird, wenn jemand dort Einsicht nehmen will, wie weit man diese Sphären öffnet, sagt der Jurist dazu. Aus der Technik hier eine allgemeine Zusammenfassung, was die dazu denken, was diese ganze Telematikinfrastruktur, wie das funktioniert soll. Die Technik ist für den medizinischen Alltag nahezu ungeeignet, sagt Peter Gocke, der Digitalchef der Charité Berlin, der seit über 20 Jahren in der Krankenhaus-IT arbeitet. Sie raubt Zeit und Ärzte haben keine Zeit. Kann man zustimmen. Der Parlamentarier im Bundestag, Matthias Miewis, Mitglied in dem Ausschuss Gesundheit und Digitales, sagt, nein, die aktuelle EPA ist Murks. Sie muss durchsuchbar und filterbar sein. Niemand hat die Zeit, sich durch alle Dokumente durchzulesen. Das ist ein Punkt zur Praktikabilität. Der zweite Punkt, mit dem ich auch permanent meine Kollegen im Bundesgesundheitsministerium und in der Gematik nerve, ist, dass möglichst keine manuellen Aufwände entstehen. Im Idealfall bekommen wir eine automatisierte, standardisierte Befüllung der EPA. Und hier noch ein abschließender Kommentar unserer Standesvertreter. Das ist Herr Dr. Frank Bergmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Insofern wäre meine Spekulation nach all dem, was ich an kritischen Fragen von Psychotherapeuten und Psychiatern höre, er ist selber Psychiater und Psychotherapeut, sein, dass zunächst mal diese Gruppen von Ärzten ihren Patienten raten werden, eine EPA nicht in Anspruch zu nehmen. Das ist alles ziemlich irritierend, oder? Die Frage ist, was ist hier das Problem? Das Problem ist das. Das ist diese doppelte Buchführung, das ständige Hin und Her zwischen der grünen Arztakte in der Praxis auf der linken Seite und der roten EPA auf der rechten Seite. Das, glaube ich, können wir sagen, funktioniert so nicht. Was wir brauchen, ist letzten Endes einen kompletten Neustart der Digitalisierung in der Medizin. Sowas hier wäre vielleicht gar nicht schlecht. In Finnland funktioniert das seit 20 Jahren. Oben gibt es einen Übersichtsartikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, der ist nicht mehr so taufrisch, aber die machen das so. Da arbeiten alle Ärzte in eine Akte, die über einen Patienten berichtet. Das ist kein Problem. Auch das wäre kein Problem. Wir können Forschungsdaten ausleiten, E-Rezeptdaten einleiten. Gar nicht schwierig. Ob es das unbedingt sein muss, wahrscheinlich geht das auch, aber das muss man dann sehen. Klar, wenn ich hier mit Ihnen spreche, wir haben alle Angst vor einem gläsernen Patienten. Niemand möchte, dass das alles öffentlich wird. Und wenn ich von zentraler Datenspeicherung spreche, weiß ich genau, dass in Ihrem Forum natürlich keine große Begeisterung dafür besteht, weil Sie natürlich alle wissen, besser wie ich, dass es immer nur eine Frage ist, wann das Zeug da rauskommt und nicht ob. Wir haben alle Angst vor einer kriminellen Datenfreisetzung und es schwingt auch immer ein Misstrauen gegenüber Institutionen mit. Aber worum geht es letzten Endes? Wir haben letzten Endes immer Angst vor Benachteiligung. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht zwei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir eine Digitalisierung in der Medizin gelingen lassen wollen. Wir brauchen erstens eine funktionierende digitale Krankenakte. Und zweitens zeitgemäße Schutzkonzepte. Denn derzeit wird eine Benachteiligung durch Krankheitsdaten nur durch das Geheimnis und die Unbestimmtheit verhindert. Das ist nicht trivial. Der schwarze Peter liegt allein beim Betroffenen und die mit ihm zu tun haben. Klappt das mit dem Geheimnis nicht? Oder wurde unbedacht etwas preisgegeben, ein falscher Klick und der Betroffene ist zumindest in Bezug auf diesen Aspekt digital verbrannt. So, jetzt haben wir ja das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes und man kann natürlich sagen, na, geht es nicht eine Nummer kleiner, aber an dem Punkt hier geht es nicht eine Nummer kleiner. Zwischen Artikel 1, der die Menschenwürde einfordert, Und Artikel 2, der die Freiheit der Person garantiert, spannt sich ein unantastbarer Bereich persönlicher Lebensgestaltung auf. Und Artikel 2 des Grundgesetzes, der die Freiheit der Person garantiert, und zu Artikel 3 spannt sich der Interessensausgleich auf. Hier wird nämlich versprochen, dass wir niemanden benachteiligen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir derzeit Datenschutz herstellen wollen über Geheimnis und Unbestimmtheit und so zu einer informationellen Selbstbestimmung kommen wollen. Wenn wir nicht daran glauben, dass Daten in einer zentralen Datenspeicherung geschützt werden können, dann heißt das, dass wir nicht daran glauben, dass Daten sich als Schutzgut eignen. Und so, dass wir so zu dem Schluss kommen, dass Datenschutz allein eine fiktive Größe ist. Und damit wird auch die informationelle Selbstbestimmung zu einer fiktiven Größe. Und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, über das Geheimnis und die Unbestimmtheit, die völlig unpraktikabel und völlig wenig zielführend sind, als Schutzversprechen hier irgendwas herstellen zu wollen. Und deswegen schlage ich vor, die Gesundheit als Schutzgut an die Stelle des Datenschutzes zu stellen. Weil der Schutz des Leibes, so würden die Juristen das subsumieren, die Juristen kennen Sachen, Leib und Leben, das sind die Dinge, die man kaputt machen kann. Und wenn es um den Schutz der Gesundheit geht, das ist juristisch gut eingestielt. Denn was ist eigentlich das Ziel, was wir hier mit dem Datenschutz verfolgen in der Medizin? In der Medizin verfolgen wir damit die Verhinderung von Benachteiligung durch Krankheitsdaten. Und was läge es da näher, als das Verbot der Benachteiligung durch Krankheit und Krankheitsdaten zu fordern? Oder wenn wir das positiv formulieren, das Recht auf eine informationelle Gesundheit. Denn wir haben folgendes Problem. Wir möchten Benachteiligung moderieren. Und verhindern natürlich. Und das Gesetz tut sich aber schwer damit. Das formuliert natürlich Forderungen, dass Benachteiligung nicht stattfindet. Aber das Gesetz tut sich sehr schwer damit, das auch durchzusetzen. Weil vor dem Gesetz sind alle Menschen erstmal gleich und alle Menschen sind gleich frei. Und das ist in der echten Realität leider nicht so. Denn wir sind nicht alle gleich. Es gibt große Unterschiede in der Person. Und wir sind schon gar nicht gleich frei. Es gibt sehr viele Menschen, die aufgrund mangelnder Ressourcen und mangelnder sozialer Teilhabe sehr viele Wahlen einfach gar nicht treffen können. So, und jetzt kommt der Plot-Twist. Es geht nämlich um die rechtliche Bearbeitung der sexuellen Orientierung. Das ist die Blaupause der Rechtsentwicklung der jüngeren Vergangenheit. Homosexualität bei Männern vor allen Dingen, wenn man sich die Gesetzesquellen anguckt, galt als nicht normal über viele Jahrzehnte. Bis 1973 war Homosexualität strafbar. Und bis 1991 stand Homosexualität als Krankheit im ICD-Katalog der Diagnosen, den Sie eben schon kennengelernt haben, als pathologische Situation, die einer Behandlung bedurfte. Das haben wir zum Glück alles jetzt hinter uns gelassen. Und wie war die Lösung? Wir haben das aus dem Rechtskontext herausgenommen. Die Gesellschaft ächtet heute, wenn alles gut geht, die Menschen, die gleichgeschlechtliche Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung benachteiligen wollen. Und wir akzeptieren die Menschen einfach so, wie sie sind. Ende der Geschichte. Das ist wirklich bemerkenswert, weil das hat sich gleich nochmal wiederholt bei der Transidentität. Bis zum Jahr 2018 gab es jenseits der sexuellen Identität Mann und der sexuellen Identität Frau nichts. Erst nach 2018 kam die Diversität ins Spiel. Und bis 2021 galt Transidentität als per se behandlungspflichtige Erkrankung. Auch das haben wir hinter uns gelassen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben Diversität nicht nur als rechtlich normal anerkannt, sondern auch als gesund. Und hier im Saal muss man das vielleicht nicht erwähnen, aber nur noch mal zur Sicherheit. Sexuelle Identität ist natürlich nicht sexuelle Orientierung. Und wenn wir uns diesen unantastbaren Bereich der persönlichen Lebensgestaltung, von dem eben schon die Rede war, anschauen, was könnte mehr unantastbarer Bereich der persönlichen Lebensgestaltung sein als die sexuelle Orientierung, die sexuelle Identität und der eigene Körper in Bezug auf die Schwangerschaft. Der Wunsch nach Sexualität ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem Wunsch nach einer Schwangerschaft. Das sollte sich auch mittlerweile herumgesprochen haben. Und wenn Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, tun sie das in der Regel nicht, weil sie irgendwie eine Lustentscheidung fällen, sondern weil sie sich unter enormem Druck gesetzt sehen und in der Regel durch fehlende Ressourcen und fehlende Teilhabe überhaupt nicht wissen, wie sie dieses Kind in ihr Leben integrieren könnten. Wir haben die bemerkenswerte Entwicklung, dass bei sexueller Orientierung, sexueller Identität und ungewollter Schwangerschaft die Herausnahme aus dem Recht den Menschen ihren unantastbaren Bereich privater Lebensführung zurückgibt. Das heißt, hier sind nicht rechtliche Normen das Entscheidende, was uns weiterbringt, sondern hier sind soziale Übereinkünfte, dass das in Ordnung ist, der entscheidende Page-Turner sozusagen, der hilft, dass das Ganze, der Game-Changer, der hilft, dass das Ganze in die richtige Richtung geht. Und jetzt erleben wir Folgendes, dass die Verrechtlichung dieser Lebensbereiche, dieses unantastbaren Bereichs der privaten Lebensgestaltung, wenn das verrechtlich wird und wenn das Strafrecht zunehmend stärker dort eingreift, dass das geradezu ein Kennzeichen von autokratischen Regimen ist. Dann verwundert es allerdings, wenn die deutsche Gesetzgebung die Krankheiten und die Krankheitsdaten hier genau sozusagen, wenn die Rechtsprechung hier genau einen gegenteiligen Weg einnimmt. Und auch dazu hat das Bundesverfassungsgericht etwas gesagt. Das hat nämlich gesagt, jedoch ist ein letzter unantastbarer Bereich privater Lebensgestaltung anzuerkennen, der öffentlichen Gewalt schlechthin entzogen ist. Das heißt, hier können Gesetze letzten Endes gar nicht viel ausrichten. Selbst schwerwiegende Interessen der Allgemeinheit können Eingriffe in diesen Bereich nicht rechtfertigen. Eine Abwägung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, das, was die Juristen immer so gern sagen, es kommt drauf an, hier kommt es eben nicht drauf an, das steht nicht zur Verhandlung, findet nicht statt. Das heißt am Ende des Tages, sexuelle Identität, sexuelle Orientierung und auch der eigene Körper in Bezug auf die Sexualität finden hier juristisch eigentlich gar nicht statt. Und gleichzeitig haben wir aber bei der elektronischen Patientenakte viele Aspekte dieses unantastbaren Bereichs privater Lebensgestaltung, die hier inhaltlich und formal aufeinandertreffen. Das heißt, in der elektronischen Patientenakte, in den Gesundheitsdaten, in der EPA, die berichten über diesen unantastbaren Bereich der privaten Lebensgestaltung, über die sexuelle Orientierung, über die sexuelle Identität, über Schwangerschaftsabbrüche und auch über andere Krankheitsinformationen bezüglich meines Körpers. Gleichzeitig ist durch die EPA ist es dazu gekommen, dass öffentlich gemacht werden muss, ob ich diese Daten teilen möchte. Ich hole diese Information aus der Unbestimmtheit heraus und muss mich einer Gruppe zuordnen lassen, die entweder sagt, ja, ich stimme einer EPA zu oder nein, ich stimme einer EPA nicht zu, was seinerseits ein diskriminierungsfähiges Merkmal sein kann. Und was noch schwerer wiegt, es gibt diese Opt-out-Geschichte, wo man sozusagen sich melden muss, wenn man sagen möchte, man möchte das nicht haben. Das nimmt das Recht auf Nichtentscheiden weg. Das ist ein eigener Vortrag, den ich hier leider nicht halten kann. Wie auch immer, alle diese Merkmale, die der elektronischen Patientenakte zuzuordnen sind, eignen sich, um die Menschen dadurch zu benachteiligen. Jetzt ist das Problem natürlich, dass die elektronische Patientenakte ein Gesetz ist und auch das Opt-out zur elektronischen Patientenakte in dem Gesetz verankert ist. Das können Sie hier oben nachlesen, wenn Sie möchten. Und auch dazu hat das Bundesverfassungsgericht was gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Gesetze sind nicht schon deswegen verfassungsmäßig, weil sie formell ordnungsgemäß ergangen sind. Sie müssten auch materiell im Einklang mit den obersten Grundwerten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung als der verfassungsrechtlichen Werteordnung stehen, aber auch den ungeschriebenen elementaren Verfassungsgrundsätzen und den Grundentscheidungen des Grundgesetzes entsprechen. Vor allem dürfen diese Gesetze daher die Würde des Menschen nicht verletzen, die im Grundgesetz der oberste Wert ist, aber auch die geistige Freiheit des Menschen nicht so einschränken, dass sie in ihrem Wesensgehalt angetastet sein könnte. Was könnte mehr geistige Freiheit bedeuten als das Recht auf Nichtentscheidung? Insofern ist es fraglich, ob dieses Gesetz zur EPA und insbesondere das zum Opt-out bei der EPA überhaupt verfassungsgemäß sind. Und weil Recht und Gesetz offensichtlich diesen Raum der letztendlichen Lebensgestaltung nicht, den letztendlich geschützten Raum der Lebensgestaltung nicht richtig abdecken können, brauchen wir etwas anderes. Und ich schlage die informationelle Gesundheit vor. Die informationelle Gesundheit ist ein Konzept, das aufsetzt auf den biopsychosozialen etablierten Medizinbegriff von Ture von Uskul in der psychosomatischen Medizin. Und der erkennt an, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Ressourcen endlich sind und erklärt den Interessensausgleich in der digitalen Welt in Bezug auf Gesundheitsthemen zur Aufgabe des Gesundheitssystems. Ganz einfach, weil Politik und Rechtssystem es prinzipiell nicht können. Es keine praktikable technische Lösung gibt, das war am Anfang des Vortrags, ist das, glaube ich, deutlich geworden, und die Ökonomie blind für diese Frage ist. Und am Ende, das kann ich Ihnen versprechen aus eigener Erfahrung, landen alle Benachteiligten an Menschen krank in der ärztlichen Sprechstunde oder im Krankenhausbett. Was also ist informationelle Erkrankung? Wenn es informationelle Gesundheit gibt, muss es ja auch informationelle Erkrankung geben. Informationelle Erkrankung oder informationelle Krankheit entsteht, wenn ungewollt öffentlich gewordene, falsche, als unzutreffend angesehene oder fehlende Informationen als Fremdbeschreibung zur Benachteiligung desjenigen führen, über den diese Daten berichten. Während der Betroffene selber keinen Einfluss mehr darauf auf die Informationen oder deren Verwertung nehmen kann. Und das klingt jetzt so ein bisschen spröde, deswegen möchte ich mal drei Anwendungsfälle der Krankheit durch Information vorstellen. Die Corona-Warn-App, die Geschlechtsdysphorie und die Gesundheitsdaten in der EPA. Damit Sie so eine Idee davon bekommen, was hier gemeint sein könnte. Bei der Corona-Warn-App war es so, wenn das Display von grün auf rot umsprang, dann hatte man nicht mehr Fieber, man hatte nicht mehr Husten, man hatte auch nicht mehr Schnupfen. Das war ein technisches Signal. Aber die Menschen sind zum Arzt gegangen und haben sich krank schreiben lassen. Und krankgeschrieben werden dürfen sie in Deutschland nur, wenn sie krank sind. Dafür gibt es eine eigene Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, die genau das beschreibt, was hier sozusagen erforderlich ist, damit das möglich ist. Zusammen mit der Krankschreibung hat der Arzt einen Abstrich gemacht. Das heißt, er hat eine Probe genommen, die ins Labor gegeben wird, um nachzuweisen, hat der Patient überhaupt einen Viruskontakt gehabt. Und dann sind die Menschen nach Hause gegangen, sind nicht zur Arbeit gegangen, nicht ins Theater gegangen, nicht zu Freunden gegangen, sondern haben sich zu Hause hingesetzt und haben gewartet, bis das Abstrichergebnis da war. Und in den 24 Stunden zwischen dem Umspringen auf Rot der Corona-Warn-App und dem Eingehen des Abstrichergebnisses waren die Menschen informationell erkrankt. Es war einfach nur eine Information, die ihnen Krankheit zugewiesen hat. Und egal, wie nachher das Abstrichergebnis war, ob diejenigen positiv waren oder negativ, das ist dann geklärt, das ist dann richtige Medizin, da ist dann ein Erregernachweis und so weiter, das ist dann trivial, das ist richtiges, das ganz normale Biologie. Aber in der Zwischenzeit, das bedeutet informationelle Erkrankung. Und was das Ganze nicht so ganz harmlos sein lässt, ist, wenn wir über KI eine Zuschreibung zu Menschen machen, dann trägt die immer diesen Charakter dieser dieses informationellen Erkrankung in sich. Mit dem einen kleinen Unterschied, dass in ganz, ganz vielen Fällen kein Abstrichergebnis irgendwann möglich ist, um zu sagen, hat die KI richtig vorhergesagt über diesen Menschen oder eben nicht. Was durchaus ein Problem der nächsten Jahre sein wird. Das heißt nicht, dass man mit KI keine guten Erkenntnisse gewinnen kann. Ich glaube, dass das unglaubliche Potenzial birgt. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, was man im Auge behalten sollte, meiner Meinung nach. Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie. Viele Menschen haben sich in ihrer Geschlechtsinkongruenz eingerichtet. In ihrer Geschlechtsinkongruenz zum Mann-Frau-Schema. Und nur wenige Menschen ziehen sozusagen dann eine komplette Transition mit Hormonbehandlung und Operation durch. Und dieses Spannungsfeld, was sich durch dieses Anderssein ergibt, halten viele Menschen aus. Das gilt natürlich auch für alle anderen Persönlichkeitsmerkmale, in denen man in Bezug auf die man unterschiedlich zu allen anderen Menschen sein kann. Das heißt, das trifft letztendlich für alle Menschen zu. Wir halten unser Anderssein normalerweise gut aus. Wenn wir aber das Anderssein mit Benachteiligung aufladen, mit strukturellem Misgendering, mit Mann-Frau-Diskriminierung, dann erhöht diese Information den Druck. Und das kann dazu führen, dass die Grenze von der Geschlechtsinkongruenz, die ausgehalten werden kann, in eine Geschlechtsdysphorie umschlägt, die dann Krankheitswert bekommt, weil sie nicht mehr bewältigt werden kann. Und das ist keine Sache von Befindlichkeiten, sondern hier geht es in letzter Konsequenz um Leben und Tod. Denn Menschen, die eine schwerwiegende Geschlechtsdysphorie erleiden, haben häufig psychische Erkrankungen und ein stark erhöhtes Suizidrisiko. Und insofern ist jede Reduktion von Druck, von Benachteiligung in Bezug auf Geschlechtsinkongruenz ein ganz relevanter Teil der Behandlung. Hier geht es nur um Informationen. Und Suizidprävention ist eins der aktuellsten medizinischen Themen in Bezug der Medizinpolitik. Gesundheitsdaten in der EPA. Dass Information krank machen kann, sollte klar geworden sein. Und eine drohende Benachteiligung von Patienten durch Krankheitsdaten aus der EPA ist ebenfalls gegeben, weil während der Corona-Pandemie wurde darüber diskutiert, ob die KI nicht vermittelt, welche Patienten wahrscheinlich überleben werden, wenn sie beatmet werden und deswegen von der KI ausgewählt werden sollten, dass sie ein Beatmungsgerät bekommen, während andere das nicht bekommen sollten. Für knappe Medikamente könnte man sich das Gleiche denken, das wurde nicht explizit gedacht, aber heute schon werden sicherlich Kredite, Versicherungen, Verbeamtungen, Asyle mit Unterstützung der KI vergeben, Arbeitsplätze, es werden Bewerbungsgespräche sozusagen schon anhand von Sprachanalysen werden Bewerber aussortiert. Dasselbe ist für Studienplätze denkbar. Alles das wird durch KI letzten Endes mitmoderiert. Und mir kann es als Arzt natürlich nicht egal sein, wenn ich damit rechnen muss, dass meine Patienten mit Daten aus meiner Sprechstunde benachteiligt werden. Und bevor das jetzt hier den Anstrich einer Verschwörungstheorie bekommt, der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat 2023 in Essen ausdrücklich vorgeschlagen, er möchte die KI als Suchfunktion in der EPA verwenden. Mir ist nicht klar, wenn so eine KI, die als Suchfunktion in der EPA funktioniert, wenn die zur Zuteilung von Ressourcen und Teilhabe verwendet wird, wie man dann Benachteiligung verhindern möchte. Das wäre mir völlig unklar. Und wenn wir das Ganze jetzt im Kontext der Datenökonomie denken, im Gesundheitsdatenraum, EHDS, ja, was da immer wieder thematisiert wird, Datenökonomie geht nicht ohne Diskriminierung. Und Diskriminierung ist nicht das Problem. Diskriminierung heißt einfach nur, ich teile in zwei Gruppen auf. Datenökonomie teilt aber immer in Zielgruppen auf und Datenökonomie kümmert sich nie um die Folgen. Und deswegen wird Diskriminierung auch gleichzeitig direkt immer zur Benachteiligung. Ökonomie entscheidet darüber, in diesem Kontext, mit wem Geschäfte zustande kommen und was viel schlimmer noch oder viel wichtiger noch mehr erscheint, ist, wer als Verhandlungspartner überhaupt noch in Frage kommt. Und daran knüpft sich unmittelbar die Frage, wer bekommt Teilhabezugriff und wer kriegt Zugriff auf Ressourcen? Wer bekommt ein Angebot von seinem Verhandlungspartner? Und auch das ist eine Frage von Leben und Tod. Und zwar für viele. In Deutschland ist es so, dass arme Menschen 10 Jahre früher sterben als reiche Menschen. 10 Jahre. Und in den Jahren, bevor sie sterben, sind sie auch noch länger krank wie die Menschen, die reich sind. Kranke Armut? Armut tötet dosisabhängig. Je ärmer, desto früher tot. Und das hier sind diese QR-Codes, da haben Sie Quellen. Das ist eine ganz aktuelle Studie vom Robert-Koch-Institut, was genau diesen Zusammenhang nochmal bearbeitet hat. Das hat es bis in den Lancet geschafft. Ich weiß nicht, wem der Lancet was sagt. Das ist das absolute Premium-Blatt der Naturwissenschaften. Hier kommen wirklich nur die besten Sachen rein. Das hat das Robert-Koch-Institut da hineingekriegt. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung und den zweiten Link. Biopsychosoziale Erkrankung, Armut, führt zu Teilhabeverlust. Teilhabeverlust führt zu vorzeitiger verhinderbarer Erkrankung. Vorzeitige verhinderbare Erkrankung führt zu vorzeitigem Tod. Das ist bewiesen. Und wenn Information dazu führt, dass wir Menschen benachteiligen, weil sie nicht über Teilhabezugriff verfügen und nicht über Ressourcenzugriff, dann werden sie in diese Kaskade eingespeist. Sie werden arm sein, werden vorzeitig erkranken und vorzeitig sterben. Und das ist eine Sache, das kann man so auf keinen Fall letzten Endes akzeptieren. Aus dem Grunde bin ich der Meinung, die informationelle Erkrankung, die Krankheit durch Information, wenn Information über Verteilung von Ressourcen bestimmt, dann muss letzten Endes die informationelle Erkrankung eine Diagnose im Sinne des ICD-Katalogs sein. Und das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, pflegt diesen Katalog. Ich habe dir einen Antrag eingereicht, da können Sie den Langtext, wenn Sie mögen, hier unter dieser Quelle nochmal lesen. Da steht auch die Geschichte mit der Geschlechtsdysphorie nochmal relativ ausführlich begründet mit ganz vielen Quellen. Und ich hoffe, dass die Existenz dieses Problems, das Information krank macht und sogar tötet, hier auf Widerhall stößt. Es geht also darum, dass wir sozial moderieren. Nicht, dass wir Daten schützen, sondern dass wir den Umgang mit den Daten sozial, dass wir das moderieren, damit es nicht zur Benachteiligung kommt. Wenn wir also darüber nachdenken, dass wir digitalisieren wollen in der Medizin, dann brauchen wir diese funktionierende digitale Akte, wie immer die aussehen mag, und ein zeitgemäßes Schutzkonzept. Denn das Spannungsfeld von Sprechstundenarbeit, Patientenbeteiligung an diesen Informationen und Forschung geht nur mit so einer echten Akte. Mit sowas geht das nicht. Das Spannungsfeld ist einfach nicht aufzulösen. Das haben wir am Anfang gesehen. Und wenn wir Datenökonomie und Persönlichkeitsschutz miteinander vereinbaren wollen, informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz, kann ich nicht erkennen, wie das gehen soll. Wir brauchen ein Recht auf informationelle Gesundheit und ein Benachteiligungsverbot für Krankheit und Krankheitsdaten. Davon abgesehen bietet die gegenwärtige Situation für die Datenökonomie überhaupt gar keine Perspektive. Ich habe, wie angekündigt, hier einige Aspekte, die ich hier nicht nochmal bringen konnte, in Bezug auf die elektronische Patientenakte und was das im Verhältnis zur Arztakte macht, was Datenökonomie im Gesundheitsdatenraum, Diskriminierung von Krankheit und Krankheitsdaten hier nochmal aufbereitet. Wenn Sie mögen, schauen Sie rein. Informationelle Gesundheit erweitert den Gedankenraum der Gesundheit um die Wirkung von Informationen. Rechtsbegriffe, soziale Übereinkünfte verändern sich im Kontext der Digitalisierung ihre Bedeutung. Information bestimmt zukünftig noch mehr über die Verteilung endlicher Ressourcen und den Zugang von sozialer Teilhabe. Dadurch ergeben sich neue gesellschaftliche Entwicklungsaufgaben. Nur wenn es uns gelingt, die entstehenden Konflikte zu bewältigen, kann die Transformation in die digitalisierte Gesellschaft gelingen. Die Theorie der informationellen Gesundheit bietet dafür eine Perspektive. Mein Dank geht an die Künstler, deren Streetart ich hier gezeigt habe, an Stefan Ganzer für den QR-Code-Generator und Ihnen danke ich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Bestimmt. Ich glaube, wir können gerade noch eine Frage rannehmen, so eine ganz kurze. Okay, du bist am nächsten.
Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Was mich ein bisschen stört, dass da so ein bisschen hingestellt wird, ja, das bleibt alles an den Ärzten hängen, aber da wird doch wieder viel von den MFAs dann abgefangen werden können. Und ja, es müssen ein paar Tastenkürzel gedrückt werden, um dann zu dokumentieren, dass entsprechend aufgeklärt wurde etc. Aber das ist ja jetzt nicht prinzipiell Unterschied zu Aufklärungen, die heutzutage schon gemacht werden.
Also ich glaube, dass das, ich will es mal vorsichtig formulieren, ich glaube, das wird die Gerichte beschäftigen. Ob das delegiert werden kann, also eine Aufklärung kann nie delegiert werden. Ja, das muss jemand machen, der sozusagen die Tragweite dieser Geschichte durchblickt. Ich glaube nicht, dass das dass das delegationsfähig ist. Deswegen diese ganzen Überlegungen, die wir hier angestellt haben, ich denke, dass das ein individuelles Abwägen zwischen Arzt und Patient sein müsste. Wenn man das so machen möchte, ich glaube nicht, dass das Realität wird, was ich hier vorgestellt habe, aber wenn man an diesen Regelwerken, wie sie heute gesteckt sind, festhalten würde, müsste man das machen. Und ich glaube nicht, dass man das an die MFAs abgeben kann. Nein, da muss ich widersprechen.
Gut. Dann. Hallo. Wer darf ich nehmen?
Mich das? Ja, damit ist die Zeit hier leider schon zu Ende. Vielen, vielen, vielen Dank. Mir war nicht klar, dass das so schlimm ist. Euch auch noch eine schöne Gulasch-Programmiernacht und bis bald.
GPMM.